Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntagmorgen und bin sehr dankbar, dass ich heute bei Ihnen sein darf. Planmäßig ist das mein letzter offizieller Dienst, obwohl ich für heute Abend noch was zusätzlich angenommen habe. Aber ich habe mich eigentlich gefreut, dass ich meinen Reisedienst hier abschließen darf. Ich habe mich auch sehr gefreut über den Ausdruck von Pfarrer Lotz, als er sagte, dass es unser Mitarbeiter in Paraguay ist einfach toll. Als wir 1986 hier als Familie waren, dann gingen unsere Kinder da rein und Kinder sind ja nicht neugierig, die wollen bloß wissen, nicht? Dann haben sie geguckt und dann stand unsere Missionare auf dem Plakat oben. Ich weiß nicht, ob das da jetzt neu ist, ich habe nicht geschaut. Aber da war unser Bild und dann kamen sie angelaufen und haben gesagt, Papa, wir sind Missionare von dieser Gemeinde. Die waren so begeistert und wir auch. Und ich soll ganz liebe Grüße von der Ingrid sagen. Die Kinder erinnern sich nicht mehr so an viele Dinge, aber die Ingrid hat ganz liebe Grüße bestellt und gesagt, sag den Obertshausener, dass wir herzlich dankbar sind für die Mitarbeit oder für die treue Unterstützung, die jetzt schon über 20 Jahre läuft, dass wir gemeinsam die Arbeit tun dürfen. Ich möchte einen Text lesen heute zur Betrachtung aus Markus Kapitel 6. Markus Kapitel 6 von Vers 30 heißt es so: Die Apostel aber kamen wieder bei Jesus zusammen und erzählten, was sie getan und gelehrt haben. Das möchte ich ja nachher auch tun, um sie einfach mitzunehmen. Und da heißt es aber hier weiter, da sagte er zu ihnen, geht mit mir allein an einen einsamen Ort und ruht ein wenig. Denn es war ein ständiges Kommen und Gehen gewesen, so dass sie nicht einmal Zeit genug hatten zu essen. Darum fuhren sie in einem Schiff an einen einsamen Ort. Das Volk aber hatte sie abfahren sehen und viele hatten sie beobachtet. Sie strömten daher zu Fuß aus allen Städten zusammen und kamen noch vor Jesus dort an. Er stieg aus, sah die große Volksmenge. Er empfand großes Mitleid mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Darum fing er an, ausführlich mit ihnen zu reden. Als nun der Tag fast zu Ende war, traten seine Jünger zu ihm und sagten, es ist hier einsam und der Tag ist bald zu Ende. Lass die Leute darum ziehen, dass sie in die Höfe und Dörfer gehen, um dort sich Brot kaufen. Denn sie haben nichts mehr. Er aber antwortete ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Und sie sagten zu ihm, sollen wir denn hingehen und für 200 Silbergroschen Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Da fragte er sie, wie viel Brot habt ihr? Geht hin und seht nach. Und da sie sich erkundet hatten, sagten sie 5 Brote und 2 Fische. Und er ordnete an, dass sie sich gruppenweise auf das grüne Gras lagern sollten. Sie taten es in Gruppen zu 100 und zu 50. Und Jesus nahm die 5 Brote und die 2 Fische, sah auf gen Himmel, dankte und brach die Brote und gab sie den Jüngern. Die sollten sie ihnen weitergeben. Auch die 2 Fische ließ er unter sie alle austeilen. Und sie aßen alle und wurden satt. Ja, sie hoben die Brocken auf, 12 Körbe voll, und ebenso von den Fischen. Die aber von den Broten gegessen hatten, waren 500 Mann. Das ist einfach toll, wenn man bei einer Zeugnisstunde dabei sein kann und Leute berichten von dem, was Gott getan hat. Die Jünger haben berichtet, wie böse Geister ausgetrieben wurden, wie Kranke gesund gemacht wurden. Sie haben berichtet, was sie gepredigt haben, wie die Leute zum Glauben kamen. Das war einfach ganz, ganz wunderbar. Und ich nehme an, dass da Leute zugehört haben vom Volk, die einfach nur gestaunt haben, weil sie Gottes Kraft gemerkt haben. Warum? Warum haben sie Gottes Kraft gemerkt? Nämlich, als Jesus seine Jünger aussandte, hat er ihnen Vollmacht gegeben. Menschen, die von Gott beauftragt sind, haben Vollmacht. Die brauchen nicht sich selbst abstrampeln und abmühen. Sie wissen, weshalb sie da sind. So wie ein Botschafter im Ausland im Namen und in der Kraft, in der Vollmacht der Regierung handelt, des Landes handelt, das er vertritt, so sind wir Menschen, wenn Gott uns ausgesucht hat, Bevollmächtigte, die das Wort Gottes weitergeben, die andere Menschen, die anderen Menschen die Hände auflegen und beten, wenn sie krank sind. Das sagt Gottes Wort uns nämlich, ohne was Großes daraus zu machen. Und die Vollmacht haben über unsaubere Geister. Das, glaubt ja man, gibt's heute nicht mehr. Das gibt es heute auch. Dass Menschen besessen sind, weil sie eben einen Vertrag mit dem Teufel gemacht haben. Und da braucht es Vollmacht. Da braucht es nicht so viel Psychiatrie und Therapie und was man heute alles so macht. Bestimmt hat das seinen Platz. Und manchmal sind wir froh, dass die Krankenkasse das übernimmt. Aber wo haben wir als Jünger Jesu einen Auftrag, Menschen gesund zu machen? Wo können wir davon berichten, was Gott getan hat? Menschen, die bevollmächtigt sind, berichten von Wunder. Und Wunder sind Dinge, die Gott tut durch Menschen. Durch Menschen. Manchmal oder Menschen wenigstens beteiligt sein lässt. Er schließt den Menschen nicht ganz aus. Aber das, was er durch den Menschen wirkt, ist oft ganz unerklärlich. Und ich freue mich so darüber, dass die Jünger von Wundern berichten und sie sind begeistert, anscheinend nicht einmal Zeit zum Essen. Kennen wir das? Dass wir so begeistert sind und uns für Gott einsetzen, dass wir um unseren Schlaf kommen, wir haben nicht Zeit zum Essen, das ist nicht wichtig. Bestimmt hat das seinen Platz. Aber ich merke das bei mir persönlich und ich weiß, dass das, wenn ich jetzt nach Hause fliege am Mittwochabend, dass ich arg aufpassen muss. Ich habe so viel wunderbare, tolle Sachen erlebt hier in Deutschland. Und ich muss aufpassen, dass ich nicht irgendwo oben bleibe und meine Frau wird mir sagen, du komm runter. Du lebst nicht auf meinem Niveau, sagt sie dann manchmal. Und das ist wichtig, dass ich zur Ruhe komme, dass ich mich orientiere und merke, wo geht's jetzt weiter. Jesus wollte mit seinen Jüngern Gemeinschaft haben, er wollte ruhen. Und deswegen hat er sie aufgefordert und sie ließen die Leute einfach stehen und gingen oder fuhren ab an einem einsamen Ort. Jünger Jesu sind Bevollmächtigte, sie berichten von Wunder, sie brauchen Ruhe. Und Jünger Jesu werden beobachtet. Manchmal möchten wir ja das Wort die Fromme nicht hören. Dann sagen sie, der springt jeden Sonntag in die Kirche und was siehst schon? Die Leute beobachten uns. Die sehen ganz genau, wie wir uns verhalten, wenn wir uns Jünger Jesu nennen. Und wenn sie sich nicht zu den Jüngern Jesu zählen, dann haben sie auch ein Recht, die Jünger Jesu zu beobachten. Schauen sie nach und ich hoffe, das geht mit ihnen so, wie das hier ist, wie wir das hier gelesen haben. Sie hatten Jesus abfahren sehen, nicht? Das Volk hatte sie abfahren sehen. Und sie kamen noch vor Jesus dort an, heißt es. Suchen Sie da nicht die Jünger Jesu, sondern suchen Sie Jesus. Und wir als Jünger Jesu würden gerne diesen Weg zeigen. Wobei wir wissen, dass wir immer wieder selbst diese Stille vor Gott brauchen, um nicht eigenmächtig zu handeln. Und Jesus kommt dorthin und jetzt fängt die große Ruhe an, nicht? Ich weiß nicht, ob da Schattenbäume waren. Ich gehe arg von Paraguay aus. Nicht? Wir brauchen die Schattenbäume bei uns. Wir singen nicht so viele Lieder, Gottes Liebe ist wie die Sonne, sondern wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt. Das sind unsere Lieder. Und ich fange hier schon an zu schwitzen, weil mir das irgendwie heiß ist. Deswegen denke ich an Schattenbäume. Einige denken, oh, ist das herrlich in der Sonne, nicht? Aber wie dem auch sei, die Bibel berichtet davon nicht. Die Bibel sagt bloß, dass Jesus dahin kommt und sieht die vielen Leute, die Orientierung brauchen. Sie sind wie Schafe ohne Hirten. Schafe haben keinen Orientierungssinn eingebaut. Ziegen ja, aber Schafe nicht. Mein Onkel hatte 3 Schafe, die waren in der Herde bei den Rindern und dann irgendwie hatten die sich verlaufen. Das eine kam in dem Ort an, das andere im anderen, das nächste dort hinten irgendwo. Die können sich nicht orientieren, die wissen nicht, wo es entlang geht. Und Menschen, die Jesus Christus nicht in ihrem Leben haben, sagt die Bibel, sie laufen und wissen nicht, wo sie hinkommen. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Menschen brauchen Orientierung von Gott her. Und das waren hier solche Leute. Und dann lesen wir von Jesus, er hatte Mitleid. Jesus hat Mitleid, weil er tiefer schaut als wir. Der schaut tiefer als wir. Wenn Sie nachher die Bilder sehen werden und vielleicht viel Armut erkennen in Paraguay, dann ist das nicht die größte Not. Die größte Not in Paraguay ist die Orientierungslosigkeit. Unser Land hat niemals eine Orientierung von der Bibel her erlebt, was Deutschland erlebt hat. Deswegen sind die Grundgesetze auf die 10 Gebote aufgebaut in Deutschland. Wie das praktiziert wird, das ist eine andere Sache. Aber das ist so. Und unser Missionar, der hat sich letztes Jahr ausgiebig Zeit genommen, um mir das mal klarzumachen, was ich habe dadurch, oder was wir Europäer haben, dadurch, dass unsere Kultur über Jahrhunderte von der Bibel geprägt wurde. Und dann sagt er, weißt du, und ich war der Erste, der zum Glauben kam, hinter mir ist überhaupt nichts. Ich bin sehr dankbar geworden. Unsere fromme Tradition rettet uns nicht. Das tut der Glaube an Jesus Christus. Aber der hat unser Leben geprägt. Warum ist in Deutschland nicht das zweitkorrupteste Land von der Erde? Ich hoffe, das wird niemals. Paraguay ist es. Weil die Leute orientierungslos sind. Die haben niemals Gottes Wort gehört. Und wenn dann solche schlauen Leute kommen mit Demokratie und mit Sozialhilfe und alles, das hat alles seinen Platz. Aber wenn der Mensch nicht von innen heraus verändert wird, wieso wollen wir eine Demokratie in Paraguay leben mit all den Leuten, die mit dem Diktator zusammengearbeitet haben? Das sind ja keine anderen Leute. Und da hat sich bei uns seit 89 nur die Sache verschlechtert und nicht verbessert. Orientierungslos. Und das geht in Deutschland auch den Berg runter, wo diese Orientierungslosigkeit überhand nimmt, weil man das Wort Gottes auf die Seite schiebt, weil man mit dem lieben Gott nichts mehr am Hut haben möchte. Am Hut sollte man mit dem nichts haben, aber am Herzen. Das, glaube ich, ist viel wichtiger. Jesus sah das und dann hat er ausführlich gepredigt. Der hat Kranke gesund gemacht, die das brauchten. Und ab und zu, glaube ich, sollten wir auch über Leute beten, damit sie das einfach wissen, dass wir mit der Kraft Gottes rechnen, ohne die Sache zu überspitzen, zu übertreiben. Und Die Jünger hatten wahrscheinlich gut ausgeruht und dann kommen sie und dann war die Sonne ja schon zum Untergehen und vielleicht wollten sie nach Hause fahren, ich weiß das nicht. Aber auf alle Fälle kommen sie und sagen, Herr, der Tag ist fast rum, lass die Leute gehen, dass die sich Brot kaufen und dass die irgendwo Unterkunft suchen. Und dann diese Jünger, die so von Wunder berichten, die werden jetzt herausgefordert, dann sagt Jesus, die brauchen gar nicht gehen, gebt ihr ihnen zu essen. Wir? Was sollen wir? Und worum, wo geht's bei uns entlang, wenn wir herausgefordert werden? Zuerst wird der Geldbeutel rausgeholt, aha, wie viel kann ich? Oder wir haben den unseren Kontoauszug, nicht vom Konto, und dann wissen wir, wie viel da ist und wie viel wir geben können. Ein Mensch gibt niemals das, was er kann, sondern immer das, was er will. Nicht das, was er kann, sondern das, was er will. Und Jesus fordert raus, sagt er, was habt denn ihr? Guckt mal nach. Was wäre, wenn Jesus heute hier in Obertshausen fragen würde, was habt ihr? Guckt mal nach. Was haben wir, dass wir Gott zur Verfügung stellen, damit unsere orientierungslose Welt satt wird? Vielleicht so, wie zwei Männer gestern gesagt haben. Ich habe mich ganz riesig darüber gefreut. Die haben gesagt, wir besuchen alte Leute. Das ist eine kleine Sache, die wir da machen. Aber die freuen sich. Und wenn man den Leuten da noch würde einen Bibelvers vorlesen und mit ihnen beten, das kann man. Und die freuen sich. Die sind so einsam, obwohl sie für ihre Altersrente alles oder für ihr Leben im Alter alles haben. Aber sie haben nicht jemand, der da ist für sie. Was würden wir heute bringen? Ich weiß, viele haben hier aus der Gemeinde dem lieben Gottes zur Verfügung gestellt. Jesus sagt, guck, schaut mal nach. Diese ratlosen Jünger, die haben nachgeguckt. War nix. War nix. Keiner kam. Da sollen wir mal den Gemeinderat fragen hier, was die haben. Oder schicken wir mal zu den Kindern, damit wir gucken, was die haben. Ob die wohl was haben? Hä? Haben die nichts? Guck doch mal nach. Hans-Jürg, willst du mal nachgucken, ob die Kinder was haben? Guck doch mal nach, ob die Kinder was haben. Hä? Oder haben die was? Guck mal nach. Manchmal glauben wir, die Kinder haben nichts. Die Kinder haben was. So war das bei Jesus auch. Aha, ich habe das neulich mal so gemacht, dann saß einer, als ich gefragt hat, hat niemand was, nichts, dann hat der Kleine gesagt, ja, ich habe es. Nicht? Und? Aha, 1, 2, 3, 4, 5 Brote. So war das doch nicht. Und? Zwei Fische. Ob die jetzt so groß waren, ob die kleiner waren, weiß ich nicht. Aber wissen Sie, was das Markante daran ist, dass Jesus das in die Hände kam? Dieser Kleine hat nicht gesagt, das hat meine Mama mir gegeben, da soll ich gut aufpassen drauf, damit ich nicht hungere und so weiter. Die Großen hatten wahrscheinlich schon alles aufgefüttert. So nehme ich das an. Ich weiß das nicht. Die Bibel sagt das nicht. Aber der Kleine, der gibt's und darauf kommt's an. Oft sagen wir ja, aber wenn ihr in Paraguay den Kindern von Jesus erzählt, wenn die zu Hause keine Unterstützung haben, dann funktioniert das doch nicht. Wenn ein Kind Jesus in sein Leben aufnimmt, hat es die Kraft des Heiligen Geistes in sich, laut meiner Bibel. Und für den Heiligen Geist ist das nicht so schwierig, das Leben eines Kindes zu führen, als unser Leben. Und wenn die dann aufhören zu stehlen zu Hause und zu lügen oder sich dafür entschuldigen und anfangen zu gehorchen, dann passiert eine ganze Reihe. Und wir haben eine ganze Reihe Eltern, die durch ihre Kinder zum Glauben gekommen sind. Und so wie Sie das in diesem Informationsblatt von den Vierjährigen lesen können, der Jesus aufgenommen hat, weil sein Vater ihm das Evangelium klar gemacht hat. Und der mit den Freunden spielte und dann sagt er, geht ihr am Sonntag auch in die Kirche? Nee, wir gehen nicht in die Kirche. Oh, sagt er, finde ich aber schade. Wo wollten ihr den Herrn Jesus kennenlernen, der für unsere Sünde gestorben ist und der uns unsere Sünden vergeben möchte, damit wir in den Himmel kommen können? Mit der Sünde könnt ihr doch nicht in den Himmel rein. Das finde ich aber schade, dass ihr diesen Jesus in der Kirche nicht kennenlernen wollt. Was war das Resultat? Die Kinder erzählen es zu Hause. Teenager würden das nicht tun, aber die Kleinen tun's. Handelte ja sich um 4-, 5-, 6-Jährige da. Am nächsten Sonntag waren die Eltern dieser Kinder mit den Kindern und plus den Nachbarn in der Kirche. Ja. Das ist, weil dieser Kleine gesagt hat, Herr Jesus, komm du in mein Leben und ich will dir gehören. Und der Herr Jesus, der hat den gebraucht. Und so tut er das bei uns auch, wenn wir sagen, lieber Herr, hier. Und dann kann Gott segnen. Das ist egal, was das ist, wie klein unsere Gabe ist. Beten ist nicht eine kleine Gabe, beten ist eine ganz große Gabe. Und ich möchte mich ganz herzlich bei all den Leuten bedanken, die gebetet haben für uns, damit wir bei Jesus bleiben. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Die Satanisten beten nämlich auch für den Pfarrer Lotz und für mich zum Satan, dass der uns kaputt macht. Und für den Pfarrer Laubvogel und für all die Reichsgottesarbeiter. Das tun die auch. Und das sagen die auch, dass sie das tun. Aber Kinder Gottes beten nicht zu einem Mächtigen, sondern zu einem Allmächtigen. Und wenn wir unsere Gaben Gott zur Verfügung stellen, dann braucht er sie. Die äußeren Voraussetzungen wurden geschaffen, die Leute wurden zu 50 und zu 100 hingesetzt, damit ja niemand übersehen wurde. Da ging's nicht so, wie jener Leiter einer Gemeinderichtung gesagt hat. Der hat gesagt, wir können 50 Jahre ohne den Heiligen Geist arbeiten, weil wir gut durchorganisiert sind. Darum geht's nicht. Organisation ist nötig, damit ordentlich gearbeitet wird. Und ich muss Ihnen sagen, dass ich einen ganz großen Respekt für die ganze Pro-Christ-Arbeit habe. Ich war in Augsburg dabei und habe gesehen, wie sauber die Brüder und die Schwestern gearbeitet haben. Wie sauber. Das gehört dazu. Damit es transparent ist. Hier sollte niemand übergangen sein werden. Und Jesus, der nimmt das, der betet und dann teilt er aus. Manchmal dürfen wir austeilen, was wir Gott eigentlich gar nicht zur Verfügung gestellt haben. Was andere getan haben. Aber Gott braucht uns. Und Gott braucht einen jeden von uns, um mitzuarbeiten, damit die Leute, die ohne Orientierung sind, satt werden. Die Jünger werden gebeten zum Austeilen und die anderen, das Volk wird satt. Es bleiben 12 Körbe voll übrig. Wer die mitgenommen hat, weiß ich nicht. Aber es kam nichts um. Ich bin überzeugt davon, dass das nicht alles der kleine Junge mitgenommen hat, sondern eine Menge, dass andere Leute da mit dran beteiligt waren. Und meine Frage an uns heute Morgen ist, was legen wir Gott hin und sagen, lieber Gott, hier. Der Kreis der jung gebliebenen Erwachsenen, ich weiß nicht, wie ihr euch sonst nennt, aber die haben uns ja ein ganz tolles Lied gesungen, nicht? Ein ganz tolles Lied haben die uns gesungen. Das habe ich nämlich eine Kassette geschenkt gekriegt von der Gruppe und ich habe das Lied öfters schon gehört, deswegen habe ich das richtig genossen. Was folgen heißt, nicht? Sich leer machen. Einfach sagen, lieber Herr, hier hast du mich. Und das ist meine Frage an uns heute. Wo möchte Gott uns brauchen, dass wir einfach unsere Gaben ihm zur Verfügung stellen und sagen, lieber Gott, hier, bitte, ich stehe dir zur Verfügung. Ja, aber wenn ich das abgebe und wenn ich jetzt mein Hobby nicht nachgehe und wenn ich das jetzt nicht, dann habe ich ja nichts vom Leben. Wer sein Leben erhalten will, behalten will, der verliert es, sagt die Bibel. Und wer es verliert, kriegt ewiges Leben. Und das ist theoretisch leicht gesagt, will aber in die Praxis umgesetzt werden. und dann ist es einfach ganz, ganz toll. Möge Gott sein Wort auch weiter im Nachdenken an uns segnen. Amen.